Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Siebers.
Und mein Name ist Dr. Volker Manns.
Ja, und wir beide sind nicht nur verheiratet, wir beschäftigen uns auch schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Übergewicht und wie man gesund, dauerhaft und effektiv Gewicht reduzieren kann. Das machen wir vor allem in unserem Institut im Raum Köln-Bonn, dem Essi-Ernährungsinstitut, und teilen hier alle unsere Erfahrungen, Tipps und Tricks genau rund um das Thema. Und heute, Volker, ist Teil 2 angesagt.
Genau, Teil 2. Ja, das Thema Darmverdauung. Und ich hatte letztens angesprochen, das ist ein Tabuthema. Und dieses Tabu haben wir gebrochen und haben aufgezeigt, warum ein gesunder Darm auch für eine erfolgreiche Abnahme notwendig ist. Und deswegen haben wir heute Teil 2. Letztens haben wir gesprochen, was der Darm für uns tut. Und jetzt geht es darum, was ihr für euren Darm tun könnt.
Genau. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Let's go.
So, Volker, jetzt sitzen wir wieder hier und nehmen jetzt den zweiten Teil auf.
Ganz genau. Und bei jedem guten Film und auch bei jedem guten Podcast wird man sagen, okay, was bisher geschah.
Weil ja, vor allem bei Teil 2, ne?
Genau, bei Teil 2. Also wirklich kurz angerissen, einfach die Gründe nochmal, warum ein gesunder Darm so wichtig für ein, ja, ein gesundes und auch gutes Abnehmen wichtig ist. Weil, also einmal liegen 80% unserer Immunzellen, unseres Immunsystems liegt tatsächlich im Darm. Und die Verdauung ist sowas von entscheidend darüber, ja, welche Nährstoffe der Körper aufnimmt. Wir haben einfach gesehen, das ist der Heizungskeller im Körper. Wir nehmen Energieträger auf, Nahrung auf, und das muss jetzt umgewandelt werden in Energie, in den Körper, in die Mikro- und Makronährstoffe. Und das macht es total wichtig.
Weil
und
wenn ich sinnvoll. Gut alles aufnehmen kann, dann funktioniert mein Stoffwechsel gut, dann funktionieren alle Prozesse gut. Und
genau.
Dann kann alles reibungslos quasi ablaufen.
So ist es. Und dann gibt es auch den Schornstein. Das heißt, der Darm entsorgt Unverdauliches und auch Giftstoffe. Das ist auch eine wichtige Funktion. Und was viele jetzt wissen, weil sie ja Teil 1 gehört haben, dass die Hormonregulation auch im Darm stattfindet. Und es gibt ja auch diese Darm-Hirn-Achse, was auch wichtig ist. Also es ist Kommunikation im ganzen Körper, Darm, Gehirn.
Also auf ganz vielen Ebenen ist der Darm einfach super, super wichtig. Und jetzt ist es aber so, dass vielleicht auch viele denken so, naja, ich habe ja keine Bauchkrämpfe, ich habe keine Durchfälle, ich habe keine Verstopfung, dann ist mein Darm, ja, müsste doch eigentlich gesund sein. Ja, so einfach ist es oft nicht, muss man sagen. Ein ungesunder Darm oder eine Darmdysbiose, eine Disbalance im Darm zeigt sich auch häufig über Symptome, die man gar nicht so direkt zuordnen würde. Also das ist natürlich das offensichtlichste, Verdauungsprobleme. Aber ich kann auch das feststellen, dass im Darm was nicht in Ordnung ist, wenn ich vermehrt Lebensmittelunverträglichkeiten entwickle. Das hat auch oft was damit zu tun, dass in meinem Darm etwas nicht stimmt. Das heißt, wenn ich einen Darmaufbau mache, kann es auch sein, dass ich danach bestimmte Lebensmittel wieder total gut vertrage und gar nicht weiter darauf verzichten muss. Auch wenn ich sowas habe wie Akne, Ekzeme, Hautprobleme, hat es oft was mit einer Dysbiose zu tun. Auch Allergien, Asthma, aber auch Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto zum Beispiel stehen oft in einer ganz engen Verbindung mit dem Darm. So hat zum Beispiel auch indem ich auf Gluten verzichte, hat eine positive Studienlage bezogen auf die Hashimoto-Entwicklung. Also damit kann ich ein Hashimoto verbessern zum Beispiel, indem ich zum Beispiel auf Gluten verzichte. Und das hängt ganz viel mit dem Darm ganz eng zusammen. Aber eben auch, wie wir schon gesagt haben, ne, wenn ich ein Hormonungleichgewicht habe, kann häufig die Ursache im Darm liegen. Wenn ich vermehrt unter Schlafstörungen leide, Durchschlaf-, Einschlafprobleme habe, sollte ich immer auch an den Darm denken. Infektanfälligkeit, also auch nochmal jetzt eine persönliche Geschichte. Also ich hatte ja auch so viele Infekte, auch durch die Kinder, und habe dann auch gesagt, okay, das irgendwie muss ich da nochmal dem auf den Grund gehen, weil ich auch häufig Antibiotika, also was heißt häufig, aber ne, bei der Scharlachinfektion, da kommt man nicht drum rum, da muss man danach Antibiotika ja nehmen. Und ich habe dann da zwar danach auch Probiotika und so genommen, habe dann aber auch nochmal meinen Darm checken lassen mit einer Mikrobiomanalyse und habe da auch nochmal wieder ein paar Baustellen entdeckt. Und seitdem ich daran gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel viel weniger Infekte. Also mein Immunsystem funktioniert auch wieder viel besser. Und da sieht man, dass der Auslöser, warum ich das gemacht habe, die Stuhlprobe quasi, die Mikrobiomanalyse, war jetzt nicht, weil ich Krämpfe hatte oder Verstopfung oder Durchfälle, sondern wirklich diese Infektanfälligkeit. Und ich konnte da auch was für mich rausziehen, finden, die Ursache finden und auflösen, ne? Aber natürlich auch, wenn im Blut Nährstoffmängel sind, zum Beispiel immer an den Darm denken und natürlich Gewichtsprobleme. Du guckst mich an.
Ja, ich bin total baff, weil du hast gerade, ich bin ja total happy, dass du mich nicht erwähnt hast, weil du hast bei deinen Infekten die Kinder erwähnt, dass du da was eingefangen hast und ich bin da völlig außen vor. Also das ist schon mal prima. Aber du hast recht, natürlich Gewichtsprobleme spielen eine ganz, ganz große Rolle.
Genau, also wenn ich Übergewicht entwickle, dann muss man auch immer dran denken, irgendwie stimmt ja was im Darm nicht. Also die Nährstoffverwertung, genau.
Ja, genau, wenn man jetzt diese Darmprobleme hat, dann wird ja häufig so vorgeschoben, oh, ich habe irgendwas Falsches, was Schlechtes gegessen. Aber das ist es nicht. Und wenn ich jetzt zurückspule, habe ich ja in der ersten Folge von dieser Blumenwiese, von dieser Darmflora, von dieser Blumenwiese gesprochen.
Im Dünndarm,
genau im Dünndarm. Die so wichtig und diese Balance auf dieser Wiese kann ja gestört werden durch Dürre, durch viel zu viel Regen, durch Pestizide. Also es ist nicht nur eine Variante, Luftverschmutzung und solche Dinge. Und so sehen wir das auch gerade bei den Darmproblemen. Und es kann gut sein, dass ich ja Medikamente einnehmen möchte.
Vielmehr auch diese vermehrten Medikamente, ne? Also wir nehmen ja die Hürde, mal schnell eine Ibuprofen nehmen oder Paracetamol oder so, ist ja total niedrig.
Genau, auch rezeptfreie Medikamente, das zähle ich auch dazu. Und dann habe ich Antibiotikum, was ich verschrieben bekomme. Und das macht erstmal ja alles platt.
Sagt natürlich ja schon der Name Antibiotikum, genau. Also Anti gegen Bakterien. Und leider nicht nur die guten, sondern alle Bakterien werden platt gemacht.
Am Computer ist man auf Reset, also ist erstmal alles gelöscht, dann muss wieder neu aufgebaut werden. Das ist ja auch die Darmflora, die neu aufgebaut werden muss. Aber auch, ja, ich will nicht sagen eine ungesunde, ja, eine ungünstige Ernährung. Dass ich zu viel Zucker nehme, das nährt auch die schlechten Bakterien. Viele verarbeitete Lebensmittel zu mir nehme, Gluten, Alkohol, also das kommt tatsächlich alles zusammen.
Und das hat ja extrem zugenommen in den letzten Jahren. Wenn man sich noch an die Ernährung, also von vor 100 Jahren denkt, war die deutlich naturbelassener als jetzt heute. Ne? Von daher haben wir das auch vermehrt.
Ich hatte jetzt vor kurzem noch einen Bericht gehabt und dann kam wieder so eine Masterfrage, boah, ja, was kann ich denn essen, was soll ich denn essen? Und ich habe natürlich einen Tipp im Ärmel, Isabel. Und zwar soll man das essen, was ich sehe. Heißt, wenn ich jetzt auf die Zutatenliste schaue und sehe, ich habe Geschmacksverstärker, ich habe Farbstoffe, ich habe Konservierungsstoffe. Farbstoffe kann man vielleicht sehen, aber alles andere sehe ich nicht. Vorsicht, da ist der Zeigefinger oben.
Dafür gerne nochmal das Einkaufstraining hören von uns,
sondern die Podcast-Folge. Was ich sehen kann und esse, das ist im Prinzip wirklich das, was gut ist. Natürlich die hochwertigen und wenig verarbeiteten Lebensmittel. Dann unser Lifestyle spielt eine große Rolle, der Stress. Aber nicht nur der Stress, den man jetzt ab und zu mal hat, sondern der chronische Stress. Der haut richtig rein und haut uns raus aus der Bahn, um eben auch da, wie gesagt, ja, Bauchschmerzen, ein schlechtes Bauchgefühl zu haben, die Verdauung zu mindern. Aber nichtsdestotrotz hängt da auch unser Essverhalten zusammen. Also schlechtes Kauen oder schnelles Kauen, schnelles Essen, da hat Fast Food nochmal eine andere Bedeutung. Nicht, dass es schnell serviert wird und auch schnell runtergeschlungen wird. Und auch diese Wertschätzung der Essenszeiten, auch der Mahlzeiten, spielt eine ganz große Rolle.
Ja, auch wie ich esse, ne? Und ob ich es genieße, einfach diese Ruhe, dass ich mich mit Lebensmitteln beschäftige. Und was ich nochmal ganz wichtig finde, auch dieser chronische Stress. Klar, wir denken immer so an die ganzen Termine und die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit und so, aber Stress ist ja auch die Umweltbelastungen, denen wir heutzutage ausgesetzt sind. Die haben ja auch extrem zugenommen, also die Giftstoffbelastung zum Beispiel in Lebensmitteln, Toxine, Pestizide und das ist auch alles was ja auf unseren Darm, was der einfach abbekommt. Ja. Das heißt, der ist so viel mehr gefordert, ja, durch das, was du gerade gesagt hast, durch viel ungesündere Ernährung, durch die ganzen Medikamente, durch den chronischen Stress, durch das Essverhalten, durch die Giftstoffbelastung, dass wir einfach viel mehr solche, ja, Darmprobleme einfach entwickeln.
Okay, es ist das Kind in den Brunnen gefallen, ich habe die Darmprobleme. Jetzt geh doch mal auf Ursachenforschung, Isabel.
Ja, was können wir jetzt machen? Also das allererste, was man mal beobachten kann, ist einfach mal die Verdauung so ein bisschen zu beobachten. Ne? Habe ich eine regelmäßige Verdauung? Wie ist die Konsistenz? Habe ich Durchfälle? Leide ich eher unter Verstopfung? Was habe ich überhaupt, sage ich mal, für Probleme? Also auch in Richtung Schlaf, Stimmungsschwankungen. Also die müssen auch nicht unbedingt direkt mit, eben wie wir eben schon gesagt haben, unbedingt nur mit Magenkrämpfen oder so in Verbindung stehen. Ja, ich kann da auch ein bisschen breiter einfach mal anfangen zu denken und zu gucken. Und auch mal zu gucken, okay, welche Lebensmittel vertrage ich gut? Wann fühle ich mich grundsätzlich in meinem Alter gut? Wann fühle ich mich nicht so gut? Frauen auch gerne zyklusbedingt mal anfangen, ein bisschen zu tracken. Ja, und dann kriegt man schon ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, was man gut verträgt und was nicht.
Es ist ja auch gerade bei der Verdauung wichtig, dass man nicht nur nach dem Bauchgefühl geht. Das heißt, ich sage, ich glaube, ich habe hier was nicht richtig gemacht oder da ein Problem, sondern es macht total Sinn zu notieren, aber auch zu protokollieren. Und da macht ein Ernährungstagebuch total Sinn, gekoppelt mit einem Symptomtagebuch. Und was wir in Instituten schon mal machen oder sehr häufig machen oder fast immer machen, dass wir von unseren Kundinnen und Kunden die Ernährungstagebücher aufbewahren, diese Feedbackbögen. Warum? Dass wir auch gerade, wenn es einfach richtig gut läuft, eine gute Abnahme ist, auch guckt, never change a running system. Was habe ich in dem Bereich gegessen? Was hat gut funktioniert? Oder eben, wenn eine Struktur ist mit Problemen, vielleicht sogar mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dass man das dingfest machen kann. Aber das schaffe ich nur, wenn ich tatsächlich ein Protokoll führen. Was gehört da rein?
Wirklich aufschreiben, ne? Aufschreiben. Also man nimmt es, sonst kommt man, kann man keine Muster aufdecken.
Ja, ne? Und man ist so häufig geneigt, boah, kann ich das nicht auch nur sagen und so. Nein, das ist im Gedächtnisprotokoll, das ist lückenhaft.
Wir wollen ja auch Muster erkennen und dafür muss man sich die Tage auch nebeneinander legen und sehen. Aber was soll denn alles so rein in so ein
Symptom-Tagebuch? Ja, was soll da rein? quasi wirklich jede Mahlzeit mit Mengenangaben. Es kann auch eine Menge an Samen, es muss nicht in Gramm und Mikrogramm, nein, es kann auch wirklich in Esslöffeln oder Handvoll, das ist völlig ausreichend. Wirklich jedes Getränk, was ich trinke, ob auch Kaffee, Wassersaft, auch Alkohol, sollte wirklich rein, auch in der Mengenangabe, um einfach zu sehen, wie viel trinke ich und was trinke ich. Auch die Snacks zwischendurch, auch die an der Tankstelle vielleicht einfach unbewusst mitgenommen werden, das muss da rein, um einfach ein Verhaltensmuster auch aufzufinden. Aber jetzt kommt so dieser subjektive Kopffragebogen. Den finde ich ja sowas von wichtig. Heißt, wie ist mein Schlafverhalten, meine Schlafqualität? Wie ist meine Bettzeit? Wie ist meine Stimmung generell auch? Das kann ich protokollieren. Wie ist meine Verdauung? Ist sie regelmäßig, schmerzhaft oder läuft das alles so, wie es sein sollte? Also da sollte das Tabu wirklich gebrochen werden. Das darf man aufschreiben. Auch wenn ich Nahrungsergänzungsmittel nehme, mit der Uhrzeit, nämlich vor, während, nach der Mahlzeit. Medikamente, die ich nehme, aber auch Bewegungstagebuch gehört da rein. Welchen Sport mache ich? Sport kann aber auch nur Bewegung sein im Alltag, wirklich alles mal im Kopf Revue passieren lassen. Und wie ist so mein Energielevel? Weil gerade bei den Tagen, wo ich mich fit fühle, vital fühle, auch das kann wirklich viel mit der Ernährung zu tun haben. Und da kann man ruhig die Tage rauspicken und gucken, ist da eine Struktur eben drin? Natürlich aber auch das negative Schmerzen oder andere
Krankheitssymptome. Gerade sowas wie Kopfschmerzen, oder Halsschmerzen oder also sowas gerne mit protokollieren, weil da kann man dann auch Rückschlüsse zum Beispiel auf gegebenenfalls Unverträglichkeiten. Mhm. Ja, vielleicht hatte man bisher gar nicht auf dem Schirm, dass man eine Kuhmilchunverträglichkeit hat oder eine Glutenunverträglichkeit und sowas kann man eben über so ein Ernährungstagebuch ganz gut aufdecken.
Und dann wird man wir, also als Experten oder auch selber zu einem, Ernährungsprofiler. Das heißt, man kann Muster analysieren.
Ja, und jetzt gibt's aber natürlich auch diejenigen unter euch. Also ich sag mal, ich fange mal anders an. Also um Ernährungstagebuch würde ich sagen, kommt ihr nicht rum, weil das ist das, was wirklich, weil es geht ja letztlich um euch, wie ihr euch fühlt und wie ihr auch Symptome quasi wahrnehmt, ja. Aber wenn ihr sagt, ich fühle mich damit irgendwie überfordert, also natürlich könnt ihr da auch professionelle Hilfe bei uns zum Beispiel suchen, aber es helfen natürlich auch gegebenenfalls bestimmte Tests. Also was schon mal ein ganz guter Indikator ist, ist auch Blutwerte checken zu lassen. Dazu haben wir ja die letzten Podcast-Folgen auch gemacht. Hört da gerne nochmal rein, weil natürlich, wenn ich ein Thema mit dem Darm habe, dann entwickle ich in der Regel auch Nährstoffmängel und die werden dann zum Beispiel bei den Blutwerten sichtbar. Ich kann aber, wie gesagt, auch eine Mikrobiomanalyse, also eine Stuhlprobe analysieren lassen. Und das muss ich auch nicht über den Arzt machen. Das kann ich auch selbstständig machen von zu Hause. Ich brauche natürlich in der Regel, also ich brauche da eigentlich jemanden Professionelles, der mir die auswertet. Aber machen lassen kann ich die zum Beispiel bei, also ich empfehle da ganz gerne die von Medivere oder von Verisana. Wichtig ist, dass da so bestimmte Sachen enthalten sind, aber auch da sucht euch da gerne Beratung. Also zum Beispiel Candida sollte man dann mit abklären lassen. Das ist ein Pilz, der einfach in großen Mengen eine Vielzahl an Darmbeschwerden verursachen kann. Auch Pankreaselastase, die gibt einfach an, ob unsere Bauchspeicheldrüse auch ausreichend Enzyme produziert. Es sollte natürlich ein Darmflora-Status beinhaltet sein, also ob wir ausreichend gute Darmbakterien haben oder ob wir da in einer Disbalance sind. Auch zum Beispiel Parameter für den Zustand des darmassoziierten Immunsystems. Und auch natürlich zu schauen, wie ist die Durchlässigkeit oder die Permeabilität, auch schweres Wort, der Darmschleimhaut, also die Darmmucosa. Mhm. pH-Wert ist wichtig, der sollte so zwischen 6,2 und 6,8 liegen, denn alles andere fördert einfach Unverträglichkeiten und Helicobacter pylori, also quasi diese Infektion kann man da auch ganz gut sehen, weil die fördert zum Beispiel sowas wie eine chronische Gastritis. Ja. Also das sind alles Sachen, die das beinhalten sollte, um da auch ein umfängliches Bild zu kriegen. In der Auswertung braucht ihr Unterstützung, aber dann habt ihr schon mal so eine Idee und da kriegt man dann wirklich eine ganz gute, habe ich vielleicht ein Leaky Gut, eine durchlässige Darmschleimhaut zum Beispiel, ne? Habe ich eine Dysbiose, habe ich Probleme in meinem Darmimmunsystem, was, also, ne, habe ich vielleicht einen Pilzbefall über Candida? Und das kann man zum Beispiel alles abklären. Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen, ne, wenn man jetzt Darm, wenn man das Gefühl hat, klar, man kann auch eine Histaminunverträglichkeit, ist dann oft in der Vermutung. Es kann man zum Beispiel über das Blut testen, über den DAO-Wert, gibt's aber auch andere Möglichkeiten, eine Urinstuhlprobe, das geht zu weit. Aber auch Intoleranz, ne, kann man, da sollte man übrigens zum Gastroenterologen gehen. Also da kann man sowas wie Verdacht auf Laktose, Fructose oder Glutenintoleranz, Zöliakie abklären lassen. Und was noch ein bisschen spezieller, was man aber auch testen kann, wäre eine Dünndarmfehlbesiedlung, also ein SIBO, weil das verursacht auch viele, ja, Symptome. Also es ist jetzt ein Abriss von möglichen, wenn man noch mal tiefer auf Ursachensuche geht, aber auch da, es bringt in der Regel nichts, da selbstständig zu gehen. Sucht euch da Unterstützung, sucht euch jemanden, der sich mit dem Thema auskennt und der euch da auch Empfehlung gibt, wann welcher Test Sinn macht und wie der dann auch auszuwerten ist und was man dann auch damit macht. Ne? Das bringt ja auch nichts.
Also das hast du wirklich super ausführlich und detailliert auch rübergebracht. Und man braucht da man hat sonst lässt man sich auch belabern vielleicht von jemandem, der sagt, ach komm, pauschal machen wir das große, die große Analyse und so. Man weiß gar nicht, was da drin ist und das sollte man dann wirklich nehmen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt macht es Sinn auch bei deiner Aufzählung Geschwindigkeit 0,5 mal anzupeilen, um wirklich alles mitzubekommen oder die Rückspulfunktion mal zu nutzen, weil das macht total Sinn, es wirklich nochmal durchzugehen und vielleicht dann zu notieren,
okay,
wenn ich so eine Mikrobiomanalyse machen möchte.
Was kann man denn jetzt machen, wenn man jetzt keine Tests machen will, wenn man nicht super auffällige Symptome hat, außer dass man mit seinem Gewicht natürlich ein Thema hat? Alle unsere Zuhörer haben ja ein Gewichtsthema und das ist schon ein Grund, sich um seine Darmgesundheit zu kümmern. Also was kann jetzt, sage ich mal, der Laie, ohne auf Ursachenforschung zu gehen, direkt tun, Volker?
Ich muss einen kleinen Exkurs machen. Ich habe jetzt gerade meinen subjektiven Zustand mal gebracht und ich bin total energetisch, habe viel Energie und meine Stimmung ist super, weil ich habe mir gerade einen neuen Begriff ausgedacht.
Oh, jetzt,
du bist die
Erste. Oh Gott, oh Gott.
Ihr
ich habe schon
auch
ein bisschen Angst bekommen. Schon wieder, was jetzt kommt.
Und was können wir, ja, unser Essverhalten, um unseren Darm zu unterstützen, da ist mir gerade der Begriff reingekommen, Ernährungsegoismus. Also,
was
denkt,
heißt das denn jetzt?
Ja, wir haben ja auch den Tag der Gesundheit und denkt mal an euch und Ernährungsegoismus
heute
heißt,
heute ist nicht der Tag der Gesundheit, heute ist Tag der gesunden Ernährung.
Ja, das ist für mich ist jeder Tag der Gesundheit. Aber Ernährungsegoismus heißt, hey, ich kümmere mich mal bei der Ernährung um mich und nicht um anderen gerecht zu werden und das zu verzehren, was mir andere vorsetzen. Da seid wirklich ein bisschen, auf euch bezogen. Es macht total Sinn, natürlich Ballaststoffe zu nehmen. Das ist so, was allgegenwärtig ist. Ballaststoffe ist aber jetzt positiv behaftet, also kein Ballast für den Körper, sondern tatsächlich ist es sehr vorteilhaft und ja, die Kehrmaschine des Darms, das hatte ich schon mal gesagt.
Ja, und es ist einfach Futter für die Darmbakterien und
ganz klar.
Es bindet auch, ne? Also das ist auch wichtig. Ballaststoffe binden Giftstoffe im Darm und helfen bei der Ausscheidung von Giftstoffen, also auch da unterstützen.
Das kann man auch sehen, wenn man sich jetzt Akazienfasern oder auch Flohsamenschalen ins Müsli reinbringt. Es bindet ja auch, es wird dann ja nicht klumpig, aber es wird einfach fester. Und das ist das, was im Darm tatsächlich stattfindet. Dafür brauche ich Flüssigkeit. Ich brauche gründliches Kauen, 10, 15, 20 Mal, auch regelmäßige Mahlzeiten, plane dein Essen und esse deinen Plan.
Diese regelmäßigeren, kleineren Mahlzeiten sind einfach entlastend.
Ja, aber auch planen und das nicht alles spontan machen, das ist eben dieser Egoismus.
Und auch kein Dauersnacken.
Ja.
Und weil sonst hat der Darm auch nicht diese natürliche eigene Reinigungsfunktion, die der hat, die kann dann gar nicht quasi aktiviert werden, wenn wir dauerhaft immer wieder Essen nachschieben. Also wir brauchen schon diese dreistündigen Pausen.
Exakt. Die Portionsgröße, also kein Überessen. das wirklich dieses intuitive Essen, hört man euch rein, guckt, was ihr wirklich, wirklich braucht und fangt mal klein an und vergrößert dann die Portionen, aber auch den Verzicht einfach auf Schwerverdauliches. Wenn ich selber schon sehe und ich weiß, es tut mir nicht gut, dann lasst es doch auch sein. Da muss man schon so ein bisschen streng zu sich selber sein, wenn ich gerade meinem Darm was Gutes tun möchte und auch sehe, ob ein Zusammenhang dabei ist. Was immer gut ist, du hast peristaltische Bewegung angesprochen. Ich brauche die Mechanik, ich brauche Bewegung. Bewegung, ganz speziell Bewegung angesprochen, die ich in den Alltag integrieren kann, aber Bewegung kann auch nahtlos in Sport übergehen, also das solltet ihr selber entscheiden. Und kein Zeitdruck. Ihr solltet beim Essen keinen Zeitdruck haben, nicht zwischendurch am Handy spielen, telefonieren etc.
Genau, erinnert euch dann nochmal an die letzte Folge, auch an die Verdauungsenzyme, die schon im Speichel gebildet werden, die Magensäure und so weiter. Ne?
Genau.
Aber vielleicht können wir da nochmal, es waren jetzt alles super wichtige Punkte, vielleicht können wir nochmal ein bisschen konkreter in dem Sinne werden. Also mal so einen Schritt, drei Schritte planen vielleicht.
Okay, drei Schritte planen finde ich gut, let's go.
Also der erste Schritt wäre immer zu gucken, den Darm grundsätzlich, dem Darm Ruhe zu geben, ihn zu beruhigen und die Darmschleimhaut aufzubauen. Und wie mache ich das? Also zum einen, dass ich einfach gucke, dass der Darm ausreichend Flüssigkeit hat, also Wasser, Tee, da ist zum Beispiel Fenchel, Anis, Kümmel wirkt zum Beispiel beruhigend, aber auch ein Eichenrindentee. Dann kann ich immer den Darm unterstützen, auch durch Bitterstoffe. Mhm. Also sowas wie Löwenzahntee oder auch Bittertropfen, wie wir sie schon mal empfehlen, ne? Die man, also wichtig da ohne Alkohol und wirklich reine Bittertropfen quasi. Dann natürlich darauf zu verzichten, auf alles, was den Darm ja reizt, ne? Also viel Zucker, Alkohol, Transfette, aber auch sowas wie Koffein. Und dann gibt es so bestimmte Lebensmittelgruppen, die, wo man weiß, die wirken besonders allergen, also auch entzündlich auf den Darm, also fallen auch unter die typische antientzündliche Ernährung, wenn ich zum Beispiel auf Kuhmilchprodukte verzichte, auf Gluten verzichte und ich sollte auch aufpassen, also das sind alles Möglichkeiten, die ich habe, um den Darm weniger zu reizen, also Kuhmilch verzichten, Gluten verzichten. Und was auch wichtig ist, ist, wenn wir Hülsenfrüchte zum Beispiel konsumieren, die Lektine, die können auch den Darm sehr reizen. Das heißt, hier gerne, genau, wässern, vorher einlegen, bestenfalls am Abend wirklich vorher. Also sowas wie Linsen zum Beispiel gerne am Abend vorher einlegen. Dann ist wichtig, was ich ganz gezielt für den Darmaufbau quasi, also für den Darmschleimhautaufbau, gerade wenn ich auch ein Leaky Gut-Thema habe, durchlässige Darmwand, tun kann. Da hilft zum Beispiel Kollagen. Da gerne nochmal in die Proteinfolge reinhören.
Das ist also das, was wir morgens im Kaffee haben, richtig gesagt?
Genau, das nehmen wir im Kaffee morgens. Kollagen, das ist ja auch ein Protein, was speziell für den, also ein Strukturprotein, was für den Aufbau und entsprechend auch für den Darmschleimhautaufbau wichtig ist. Aber auch die Aminosäure L-Glutamin, die kann man auch einzeln einnehmen, ist da total hilfreich und hilft einfach, ja, wirkt beruhigend und hilft die Darmschleimhaut aufzubauen. Genau, gut ist da auch, also wir haben ja auch im Kühlschrank so ein 5-Liter-Fässchen Knochenbrühe von Brox, die kann ich auch empfehlen, weil reine Knochenbrühe hat eben auch Kollagen, L-Glutamin, das beinhaltet das schon und wirkt auch sehr beruhigend, also ein total guter Tipp auch als, um das quasi wie eine Kur für euch zu machen, mal 14 Tage lang jeden Tag so 150 bis 200 Milliliter reine Knochenbrühe zu nehmen. Kann man aber auch einfach anstatt Gemüsebrühe wirklich für jede Soße, für jede Suppe kann man wunderbar einbinden. Dann Omega-3-Fettsäuren, die wirken antientzündlich, empfehlen wir ja immer. Da nehmen wir zum Beispiel das Öl von Budwig. Mhm. Kann man total gut nutzen. Genau, und was auch ein guter Tipp ist, ist Kurkuma. Also Kurkuma hilft auch nachweislich die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut zu reduzieren. Und das heißt, ich kann Kurkuma, kann ich mir morgens, also kann ich mir einkochen quasi mit Ingwer zum Beispiel zusammen, kann es aber auch als Gewürz über alles Mögliche drüber tun. Man kann auch hochdosiert Kurkuma als Kapseln einnehmen, aber ich bin schon grundsätzlich ein Freund davon, das in die normalen Mahlzeitenplanung mit einzubinden, als Gewürz zum Beispiel.
Okay, jetzt muss ich für mich aber mal zurückspulen. Das war Punkt 1 war das Darmschleimhaut, richtig?
Genau, Thema? Darmschleimhaut, also Darm beruhigen zum einen, indem ich antientzündliche Lebensmittel vermehrt einsetze und die Darmschleimhaut konkret in den Darmschleimhautaufbau zu gehen.
Dann komme ich jetzt zu meiner Blumenwiese, zu der Darmflora. Muss aber kurz dazu nochmal sagen, gerade der Tee, so Fenchel, Anis, Kümmel, ist ja auch gut gegen Meteorismus. Meteorismus war Blähbauch, das auch das wichtig ist.
Das wäre aber der dritte Schritt.
Ja, aber das ist auch wichtig, um sich wohlzufühlen, was ja auch irgendwie alles zusammenhängt. Ja. Das kann man ganz gut dazu nehmen. Okay, die Darmflora, Ballaststoffe. Ballaststoffe hatte ich angesprochen, Akazienfasern, Flohsamenschalen. Was ist wichtig, dass ich, wenn ich Leinsamen auch nehme, was ich auch zu einem Superfood zähle, kurz vorher schrote. Also dann erst die Wirkstoffe zur Geltung kommen und auch nicht ja wieder zerstört werden durch Licht, Temperatur, Sauerstoff.
Genau, wenn ich die nicht schrote, ja, dann kann kommt das Korn und quasi genauso wieder raus, wie es reingekommen ist.
Und
kann
ich,
ja,
und
kann nicht aufgespalten und werden.
Genau, und das zählt aber auch für das Gemüse. Also Gemüse wirklich auch als Ballaststoffe kurz vorher erschneiden und nicht irgendwo geschnittenes Gemüse schon nehmen, weil auch da werden viele Nährstoffe gehen auch verloren. Es fängt an, so ein bisschen welk zu werden. Also alles, was frisch vorher zubereitet wird, ist auf jeden Fall von Vorteil. Dann haben wir die Präbiotika. Und da werde ich häufig gefragt, prä- und probiotisch, wo ist der Unterschied? Präbiotika ist das Futter. Futter, da bleibt mir die Stimme weg, das Futter für die Darmbakterien. Vollkornprodukte. Zwiebeln, Knoblauch, Artischocken, Spargel fällt mir gerade ein. Das ist das Futter quasi für die Bakterien. Und die probiotischen sind die Lebensmittel, die teilweise schon ja eben die Milchsäurebakterien beinhalten. Kefir, auch Joghurt, Sauerkraut, was fermentiert ist.
Also das Tempeh. Sind quasi direkt die Bakterien, die wir in den
genau,
Darm damit.
Ganz genau. Und das sind häufig die fermentierten Lebensmittel. Auch Kombucha, das hat auch die Oma damals gemacht, ist also, oder meine zumindest.
Wir haben ja zum Beispiel auch immer frisches Sauerkraut im Kühlschrank stehen.
Das ist korrekt.
Und das kann man auf jedes Brot oder so als Beilage in Salat, kann man überall mit dazugeben
ja,
und hat dann jeden Tag
aber
quasi was.
Aber dann auch eben genau die Vielfältigkeit, also da ist weniger mehr.
Und wichtig, dass es frisches ist.
Es ist frisches und als Topping zu nehmen. Man muss es jetzt nicht, viel hilft viel. Also wirklich diese Regelmäßigkeit macht da mehr aus, das so ein bisschen einzustreuen. Ich nehme es sogar zum Frühstück, dass du selber einmal die Augen verdreht. Aber ich muss sagen, es ist ein frischer, ein bisschen säuerlicher Geschmack, wenn es ein bisschen ist. Also man muss da auch dezent mit umgehen. Und gibt es natürlich auch so Darmbakterienkuren, gibt es auch, die man, ja.
Also ein Probiotikum, ne?
Ja.
Also kann man zum Beispiel das EM Bio von Next Vital, ist ein sehr gutes Probiotikum. Oder auch das Daily Biotics von Everydays, die können wir mal unten verlinken. Also da muss man auf ein paar Sachen achten. Wichtig ist, dass man halt relativ viele Bakterienstämme auch drin hat, weil sonst erzeugen wir wieder eine Dysbiose, zum Beispiel auch durch Probiotikum. Also ne, wenn wir jetzt ein Probiotikum mit wenig Bakterienstämmen haben, je weniger Bakterienstämme, desto ungünstiger. Also achtet da drauf. Das sind auf jeden Fall zwei, die sehr, sehr empfehlenswert ist. Wir empfehlen auch immer ein Probiotikum abends vorm Schlafen gehen, weil die Bakterien natürlich auch die Ruhe brauchen, sich anzusiedeln. Wenn wir die im Stress nehmen, dann bringt uns das nichts. Ja, dann auch da gehen die rein und raus und siedeln sich nicht an. Und wir müssen natürlich Vorarbeit leisten, wie du es gesagt hast. Es bringt nur was, ein Probiotikum zu nehmen, wenn ich auch entsprechend vorher den Darm vorbereitet habe, dass sich die da eben ansiedeln können.
Richtig.
Also diese Vorschritte auch mit Präbiotika. Mhm. Das Futter muss da sein, sonst bleiben die nicht.
So, und denkt an meine Blumenwiese. Ich muss erstmal vertikutieren, bevor ich sehen kann. Aber jetzt, Isabel, jetzt haben wir eine gute Darmschleimhaut. Wir haben eine gute...
Den Darm beruhigt.
Beruhigt. Wir haben diese Blumenwiese, die Darmflora. Das alles
aufgebaut.
Ist ausbalanciert.
Jetzt fliegen wir die.
So, wie kriege ich jetzt die Stoffwechselendprodukte ausgeschieden?
Ja, das wäre jetzt der dritte Schritt, dass wir jetzt nochmal ein paar konkrete Tipps geben, vielleicht so zur Verdauung.
Übergebe ich den Ball
an dich. Schön, das ist mein Thema. Ja, also was vielen hilft, ist zum Beispiel, was ja eh empfehlenswert ist, zum Beispiel morgens früh schon auf nüchternen Magen mit einem Glas lauwarmem Wasser mit Zitrone und Ingwer zum Beispiel zu starten. Ja, das regt schon mal wirklich die Verdauung an, hilft ja auch Giftstoffe über die Nacht wirklich auszuschwemmen, mit Stoffwechselprodukte abzutransportieren. Dann, wie du gerade schon gesagt hast, auch Flohsamenschalen helfen total gut. Die kann man auch wunderbar, das entlastet dann auch noch mal mehr, zum Beispiel einen halben Teelöffel in warmem Wasser 30 bis 60 Minuten vor dem Frühstück quellen lassen und dann trinken. Und das kann man zum Beispiel auch wie eine Kur machen und einfach mal 4 Wochen lang so durchziehen. Also das hilft auch schon total der Verdauung. Auch dieses Glas Wasser mit Apfelessig vor den Mahlzeiten, was wir oft empfehlen, auch bezogen auf den Blutzuckerspiegel, hilft aber auch der Verdauung, dieser Apfelessig. Dann eben, was du gesagt hast, natürlich, was der Verdauung hilft, sind kleine Mahlzeiten, langsam essen, gut kauen. Und jetzt kommen wir ein bisschen zum Mechanischen mehr, was viele auch nicht wissen. Es hilft ein Toilettenhocker, die Beine einfach ein bisschen hoch auf den Hocker zu setzen, weil wir dadurch dann, wenn man sich das vorstellt, du sagst ja immer, wenn man reingucken könnte in den Körper, wie der Darm aussieht, helfen wir einfach mechanisch, also von der Haltung her, dann hat der Körper, der Darm wird entlastet und wir können leichter quasi, ja, die, unsere
entledigen, Exkremente können,
so,
entledigen.
So wunderbar ausgedrückt. Genau, dann, was auch noch helfen kann, was wirklich auch total entspannend und auch stressreduzierend und auch unser parasympathisches Nervensystem aktiviert ist, täglich 10 Minuten die Beine senkrecht hoch an die Wand im 90-Grad-Winkel zu legen. Das erhöht die Durchblutung im Beckenbereich und reduziert auch den Druck auf den Darm und das Verdauungssystem. Also das sind alles Sachen, die ich tun kann, um die Verdauung zu fördern. Was jetzt noch so ein bisschen speziellerer Tipp ist, aber viele von unseren Hörern haben ja eine Schilddrüsenunterfunktion und häufig geht eine Schilddrüsenunterfunktion auch mit einem Magensäuremangel einher. Das heißt, da hilft es auch, quasi das zu unterstützen, diese Magensäurebildung. Das können wir durch bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel eben auch den Apfelessig, aber auch sowas wie Kurkuma, die Zitrone hilft, die Zitronensäure, Ingwer, Papaya kann helfen, Paprika, Ananas zum Beispiel hilft da. Aber wir können auch da eine Zeit lang mal supplementieren über Beta-Inhcl, wenn wir da ein Problem haben. Und zusätzlich auch Verdauungsenzyme, weil wir dadurch dann die Nährstoffaufnahme verbessern, Gärungsgifte verringern, dadurch die Möglichkeit haben, dass der Körper wieder besser die Nährstoffe aufnimmt, dadurch dann am Ende die Schilddrüse mehr Baustoffe hat, die Schilddrüse funktioniert besser und kann dann, wird am Ende auch wieder mehr Magensäure selber produziert. Es ist ein bisschen, geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber dann habt ihr es mal gehört und könnt da im Zweifel nochmal nachfragen.
Aber ich habe uns jetzt auch bei vielen Dingen quasi uns auch selber wiedergefunden. Wir machen auch viele Dinge.
Ja, und wir machen ganz viel.
Ja, und schon. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie
nicht. Aber haben wir auch nichts von heute auf morgen, sondern ist halt ein Prozess über Jahre, ne?
Genau. Und was ihr nicht sehen, aber jetzt hören könnt. Ich habe hier tatsächlich neben mir ein Glas Zitronen-Ingwer, aber total unbewusst, weil ich habe das gestern mal angesetzt und habe es jetzt dazu genommen. Also das kann man auch ja im Vorfeld mal planen und einfach zwischendurch trinken und ja, es bekommt einem wunderbar.
Genau, wir hoffen, ihr habt ganz viele Tipps mitgenommen. Ja. Vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Also ich glaube, dieses Thema, da haben wir jetzt ganz viele Tipps getestet.
Es ist durch, so wichtig, oder? Ist aber auch wichtig. Es ist wichtig.
Ja, es ist super wichtig, aber ich glaube, ihr habt da jetzt wirklich viel mitnehmen können schon mal. Ich möchte jetzt noch einmal kurz eine kleine Werbung für unseren Hormon Balance Workshop machen, der ja am 19. März stattfindet. Der ist kostenlos. Wir stellen da unser Online-Programm vor, speziell für Frauen ab 40. Also auch da ist eine Darmgesundheit super, super wichtig.
Ja, ist ein Modul.
Aber an alle Frauen nochmal, wenn ihr Lust habt, springt noch mit rein in den Workshop sozusagen. Wir verlinken die Anmeldung hier unten in den Shownotes. Wie gesagt, ist kostenfrei. Ihr lernt ganz viel über eure Hormone. Wir stellen unser Online-Coaching-Programm vor und wir freuen uns über jeden, der dabei ist.
Und heute, das war die Folge 41, richtig? Das müsste 41 sein.
Ja.
Ja. Und
was heißt das jetzt?
Das heißt einfach nur, dass diese Folge eine ganz wichtige Folge, wie alle anderen auch ist, aber Darm hat wirklich in der Verdauung viel mit Abnahme zu tun. Und denkt bitte daran, ich kann abnehmen. Ich hoffe, wir hoffen, dass wir unsere Empfehlungen, Tipps euch so vermitteln könnten. Macht es, probiert es aus und ja, gutes Gelingen.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.